Detektor FM. Zurück zum Thema.
Herzlich willkommen, Martin Sonneborn.
Guten Abend hier, guten Abend auch draußen an den Geräten, den Hörern von MDR Figaro. Ich freue mich, dass ich hier in Sachsen sitzen darf heute.
Figaro ist aber in Halle, insofern.
In Halle.
Sind wir immer noch bei Detektor
FM. Ich freue mich,
FM.
Dass ich hier in Halle sitzen darf heute.
In Leipzig. Man sieht es Ihnen hier in Leipzig nicht an, aber haben Sie zugenommen, seit Sie in Brüssel sind?
Wie steht es um Ihr Körpergewicht? Hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Ein bisschen. Mhm. Es schwankt.
Nein, man sagt, dass man in Brüssel 5 Kilo im Jahr zulegt. Ich beobachte das gerne an Elmar Brocken. Das ist ein 150 Kilogramm schwerer CDU-Mann.
Und bei Ihnen? Wie beobachten Sie das bei
dem
sich?
Wenn ich den Satz zu Ende formulieren darf, an dem ich das schön verfolgen kann, der wird wirklich jedes Jahr 5 Kilo schwerer. Das ist aber auch ein Mann, der selbstständig Buffets eröffnet. Und ich habe es noch nicht geschafft zuzulegen bisher. Nein.
Beim Thema Zulegen, wie sieht es denn da beim Kontostand aus? Meilen und Euro?
Ja, ich habe 2 Konten, die komplett voll sind, öffne jetzt ein drittes. Und Meilen, das kann ich nicht sagen, weil ich keine Bonusmeilen sammle. Das macht mein Assistent für mich, wenn er nicht in der Sauna ist. Dustin Hoffmann, mein Assistent.
Haben Sie denn privat schon mal mit Ihrem parlamentarischen Sitznachbarn von der NPD, Udo Vogt, gesprochen, so abseits der Kameras?
Habe ich tatsächlich. Ich bin nämlich neulich, also das Schöne im Europaparlament ist, dass es Strippenzieher gibt, wichtige Leute wie Elmar Brocken von der CDU zum Beispiel, 150 Kilogramm schwer. Es ist der Mann, der für Kohl die Politik gemacht hat im EU-Parlament und jetzt für Merkel die Sachen durchzieht, dort TTIP mitverantwortet, die Ukraine-Krise mit zu verantworten hat. Ein unangenehmer CDU-Mann.
Und Udo Vogt auch ein unangenehmer Mann?
Ich wollte darauf hinaus, so viel Zeit muss sein, auch hier im Internet, es ist ja genug Platz, dass selbst solche Leute gegen die Verwaltung vergeblich kämpfen. Und wir sind kürzlich am Flughafen in Brüssel angekommen aus Deutschland, 50 Leute, darunter ein paar Parlamentarier. Und die Verwaltung hat es dann gewagt, diesen wichtigen CDU-Mann Elmar Brocken zusammen mit Udo Vogt und mir in ein Auto zu setzen, das uns dann in die Innenstadt ins Parlament fahren sollte. Und ich habe dann Elmar Brocken vor Wut schwitzen sehen. Er hat dem Fahrer gesagt, I don't wanna see these people und hat sich dann vorne irgendwo reingequetscht. Ich saß hinten mit Udo Vogt und es war eisige Stimmung natürlich im Wagen und ich habe ganz zum Schluss, als wir vor dem Parlament waren, das Wort an ihn gerichtet und habe gesagt, Herr Vogt, Sie steigen sicher rechts aus, oder? Und Vogt guckte mich dann so an, mal gucken, wo die Tür aufgemacht wird. Das war das einzige Gespräch, das ich mit ihm geführt habe bisher.
Und wie sieht es mit unser aller Digitalkommissar Günther Oettinger aus? Haben Sie den auch schon mal abseits von Kommissarsbefragungen, offiziellen Kommissarsbefragungen gesprochen?
Günther Oettinger, ja, der Mann fürs Digitale. Ich würde Ihnen auch empfehlen, hier ein richtiges Radio, so mehr mit Wellen und Frequenzen für die Zukunft vorzusehen, weil ich glaube, das Internet hat seine großen Zeiten hinter sich, seitdem Günther Oettinger Kommissar für Digitales ist. Und das ist ja ein Mann, der gesagt hat, also er ist ungefähr 65 und hat gesagt, er hat sich das Internet von seinem Sohn erklären lassen. Der wird so um die 40 sein und welcher 40-Jährige versteht etwas vom Internet? Wenn er sich von seinem 13-jährigen Enkel das Ganze hätte erklären lassen, dann könnte er wahrscheinlich verstehen, worum es geht. Privat gewechselt habe ich ein paar Worte mit ihm, weil es 2 Meinungen über Günther Oettinger gibt. Die eine ist, Günther Oettinger ist ein ganz gefährlicher Mann. Die andere ist, Günther Oettinger ist total naiv. Und ich habe ihn mal privat auf den Fluren ungefähr 1:30 gesprochen und bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er ist eher naiv als gefährlich.
Wenn man Sie mal vergleicht mit Herrn Oettinger, auch wenn das wahrscheinlich schwerfällt, Ihre Bilanz fällt ja nicht viel besser aus. Nicht nur, dass Sie Ihr erklärtes Ziel, etwa eine Fatwa auf sich zu ziehen, bisher nicht erreicht haben, man hat auch den Anschein von Ihnen...
Ich war nah dran, glaube ich, einige Male bei Titanic.
Aber erreicht haben Sie es noch nicht. Man hat auch den Anschein, von Ihnen kommt zunehmend sachdienlich rationale Kritik. Sie fordern ein Initiativrecht fürs Parlament nach dem griechischen...
Wann habe ich denn das getan? Wirklich?
Haben wir gelesen.
Eine super Sache. Sollte man auf jeden Fall einführen, ja.
Sehen Sie. Und nach dem Griechenland-Showdown haben Sie gesagt, bisher waren Sie dem Parlament peinlich. Nun sei es Ihnen peinlich, im Parlament zu sein. Meinen Sie denn wirklich, für so viel nützliche und anwendbare Kritik hat man Sie gewählt?
Nein, das natürlich nicht. Ich erfahre auch viel Kritik. Ich veröffentliche viel im Internet, also in Titanic, alle 2 Monate einen Bericht aus Brüssel und dann viel auf den Facebook-Seiten oder bei Twitter. Und ich bekomme auch zunehmend Kritik, dass ich nicht für parlamentarische Arbeit gewählt worden bin, sondern dafür, die Leute zu repräsentieren, die möchten, dass ich nichts tue oder dass ich möglichst viel Geld abziehe in Brüssel. Aber egal, trotzdem, ich bin natürlich nur meinem Gewissen und meiner Moral verpflichtet und deswegen, ich habe nichts anderes gelernt bei Titanic, also Sachen anzuschauen und das Skurrile, das ich finde, dann auch zu transportieren. In
Geld ist ein gutes Stichwort. Als EU-Abgeordneter können Sie jeden Monat über 4.000 Euro ohne Nachweise verfügen für die Spesen und fast 20.000 Euro für die Arbeit Ihres Büros ausgeben. Das ist ja auch anstrengend, oder? Wie lösen Sie das?
Das ist schon in der Tat ein bizarrer Aspekt meiner Arbeit natürlich. Es sind 33.000 Euro, die ich im Monat ausgeben muss im Prinzip. Ich kann es leider nicht selber komplett einstecken, sondern ich muss halt Büroleiter, einen depressiven Redenschreiber, Kaffee, Faxpapier, Mineralwasser und sowas davon bezahlen. Und wir sprechen deshalb parteiintern von Hartz 33. Also Sie bekommen eine irre Summe Geldes und werden dafür aber auch vom Amt gegängelt natürlich. Also ich muss jeden Tag ins Parlament mich in ein Anwesenheitsbuch eintragen, weil ich sonst kein zusätzliches Tagegeld in Höhe von 306 Euro
und das machen Sie.
Bekomme. Ja, selbstverständlich.
Weil die Abwesenheit im Plenum liegt ja doch über 50%, oder?
Das stimmt nicht. Ich hatte ein paar unglückliche Wochen, viel zu tun, bin ab und zu auf Lesereisen und so. Also ich kann nicht komplett anwesend sein, da wie mein Kollege Udo Vogt, der hat nämlich die höchste Anwesenheit von sämtlichen. Also ich bin im Prinzip sein Pendant, sein schlechtes. Er schlägt nach oben aus im Parlament, ich nach unten und gegenseitig kompensieren wir uns.
Gleichen Sie sich aus. Lesereise ist das nächste Stichwort. Lesereisen, Reisen eben nach Brüssel, nach Straßburg, Auftritte und dann schreiben Sie angeblich auch noch ein Buch gerade fertig. Wie anstrengend ist Ihr Leben?
Also mein Leben ist wesentlich anstrengender als jemals zuvor. Das habe ich natürlich nicht gewollt und jetzt muss ich mal sehen, wie ich aus diesem Schlamassel wieder rauskomme. Wir wollten ja eigentlich wechseln monatlich, also haben versucht, 60 Leute durch Brüssel durchzuschleusen in diesen 5 Jahren. Das ist aus juristischen Gründen leider nach hinten losgegangen. Aber, also ich weiß nicht, ob ich diese 5 Jahre wirklich voll absitze in Brüssel. Ich habe mir vorgenommen, erstens Martin Schulz, den Präsident des Europaparlamentes, ein Mann, der kein SCH sprechen kann, Martin Schulz politisch zu überleben und Elmar Brocken biologisch.
Jetzt sagen Sie, Sie wissen nicht, ob Sie das zu Ende führen. Dann wäre nämlich meine nächste Frage. Für einen guten EU-Abgeordneten gehört es sich ja eigentlich, nach dem Mandat einen Beraterposten anzunehmen. Also wird nicht nochmal kandidiert und haben Sie schon einen Beraterposten im Visier?
Nein, ich bin der Mitherausgeber des Faktenmagazins Titanic. Da bin ich eigentlich komplett ausgelastet. Trotzdem suche ich gerade natürlich die Verbindung zur Industrie. Elmar Brocken, wir sprachen schon über ihn, 150 Kilo oder 155 Kilo sind es jetzt. CDU. Der war jahrelang Manager bei Bertelsmann gleichzeitig und Abgeordneter des Europaparlamentes. Das ist natürlich eine wunderbare Kombination und ich auch. Auch ich heißt es, so viel Zeit muss wirklich sein. Auch ich suche jetzt eine große Firma, vielleicht VW, die haben wahrscheinlich Bedarf.
Wollte ich gerade vorschlagen.
Ich suche jetzt eine Firma, die ich auf den Kragenspiegeln tragen darf im Parlament. Ich wäre der Erste, der das tun würde und das ist, glaube ich, ein solider Imagegewinn für beide Seiten in diesem Fall.
Und kurz zum Schluss, nach der EU kommt dann das Buch und mehr Satire wieder?
Es ist nicht so, dass ich im Moment weniger Satire betreibe. Also wie gesagt, ich habe mein Handwerk bei Titanic gelernt und ich kann nichts anderes als satirisch auf Dinge reagieren, die mich stören oder die mir auffallen. Und insofern ist auch das, was ich aus Brüssel liefere in Titanic oder bei Spiegel TV oder im Netz, natürlich mit satirischen Grundtönen versehen.
Martin Sonneborn sitzt für die Partei im Europaparlament seit Juli letzten Jahres. Bei den statistischen Kosten pro Abgeordneten hat uns das alles bisher fast 1,5 Millionen Euro gekostet.
Das sieht man dem Sender übrigens an, dass das Geld hier fehlt.
Im Osten sind wir halt, ne? Ob sich's gelohnt hat, dürfen Sie selbst beurteilen. Immerhin aber hat es dieses Interview möglich gemacht. Danke für Ihr Kommen, Herr Sonneborn. Und danke für Ihre Antworten.
Vielen Dank, Frau Wulff. Wieso habe ich mich eigentlich von Ihrer Geschwindigkeit anstecken lassen? Normalerweise rede ich wesentlich langsamer. Andererseits im Europaparlament haben wir sogenannte One-Minute-Speeches. Man muss also sein politisches Anliegen dann immer in einer Minute zusammenfassen. Ich glaube, Sie wären da eine kompetente Person. Wenn ich zurücktrete, werde ich Sie als Nachfolgerin vorschlagen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.